Ja, ich habe hier die Überschrift mit und für Jesus leben. Wir können nur für Jesus leben, wenn wir mit ihm leben. Wenn wir in ihm sind und in dem gehen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, was er macht. Halleluja. Lasst uns mal aufschlagen. Johannes Kapitel 14, Vers 23 und dann auch Vers 24. Und da heißt es, wenn jemand mich liebt, sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, ich habe die Elberfelder Übersetzung, was diesen Vers betrifft, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und in der Elberfelder Übersetzung, die eigentlich eine sehr genaue Übersetzung ist ins Deutsche, da steht im Klammern dahinter, hinterhalten, bewahren. Wer mein Wort, der wird mein Wort bewahren. Am Anfang meines Glaubenslebens, da wurde immer gesagt, wenn du Jesus liebst, dann musst du sein Wort tun. Wenn du sein Wort nicht tust, dann liebst du ihn nicht. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen, weil ich laufend sein Wort nicht getan habe. Und eines Tages kam die Erlösung. Und ich verstand dieses Wort, was im Grunde sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, dann wird er mein Wort bewahren. Der nimmt mein Wort auf und bewahrt es in seinem Herzen. Er liebt mein Wort. Wer mich liebt, der liebt mein Wort. Liebst du Jesus? Liebst du sein Wort? Als ich gläubig wurde, hatte ich so einen viermonatigen Job. Andere gingen auf Toilette und rauchten ihre Zigarette und ich hatte meine kleine Bibel dabei und ich ging ab und zu auf Toilette und las in der Bibel. Ich liebte Jesus und ich liebte sein Wort und ich liebe sein Wort bis heute. 51 Jahre bin ich in der Nachfolge Jesu. Halleluja. Ich will sein Wort in meinem Herzen, ich will es dort bewahren, ich will es behalten. Es ist die gute Saat. Jesus sagt, mein Wort ist der Same. Wenn du das Wort Gottes tun willst, dann musst du das Wort Gottes in deinem Herzen bewahren. Es ist der Same. Und ein Same hat in sich die Information, das zu werden, was dem Samen entspricht und die Kraft, dass das auch tatsächlich so wird. Schau doch, ein kleines Weizenkorn. Es ist doch ein Geheimnis. Wenn du das Weizenkorn in die Erde tust, natürlich, die Außenwelt wirkt mit, dass das Weizenkorn plötzlich aufgeht und dann wächst der Halm hervor. Ja, der Halm wächst zuerst in der Finsternis der Erde und stößt durch zum Licht und wächst und am Halm die Ehre und in der Ehre die Saatkörner derselben Art, was da eingesät wurde in den Boden. Aber das ist doch ein Geheimnis, dass so ein Saatkorn aufgeht und dann, dass da heraus ein Halm wächst und am Halm die Ehre und in der Ehre Samen der gleichen Art, die eingesät worden sind. Ist doch ein Geheimnis, oder? So, und in Petrus steht, dass das Wort Gottes der Same ist. Wenn das Saatkorn, egal welches, nicht bewahrt wird in der Erde, dann geht es nicht auf. Es muss dort bewahrt werden, bis es aufgeht und dann muss es weiterhin bewahrt werden, dass der Halm hervorkommt und dann die Ehre an dem Halm und dann Saatkörner der gleichen Art wie das Saatkorn, was da in die Erde hineingesät worden ist. Das Wort Gottes, es geht auf in deinem Herzen und es bringt hervor, was es ausgesagt hat. Du kannst das nicht bewirken. Das bewirkt das Wort Gottes. Im Wort Gottes ist die Information des Wortes Gottes und die Kraft, dass das Wort Gottes wächst, hervorkommt und bewirkt, wozu es gesandt worden ist. Deshalb hat Jesus gesagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, so wird er mein Wort bewahren, es im Herzen bewahren. Nicht du gestaltest dich in das Bild Jesu, sondern es ist der Heilige Geist zusammen mit dem Wort Gottes. Das ist die gute Botschaft, das ist die Botschaft, die mich frei gemacht hat von einem religiösen Druck. Ich muss jetzt tun. Das Einzige, was ich tun muss, ist, das Wort Gottes im Herzen bewahren. Und dazu brauche ich auch wiederum die Hilfe des Heiligen Geistes. Auch du benötigst die Hilfe des Heiligen Geistes. Halleluja. So, und bei dem einen geht das Wort Gottes, das hat auch schon Ignacio vorhin mit anderen Worten gesagt, geht das Wort Gottes schneller auf, bei dem anderen langsamer. Also wenn Mäuse besamt werden, dann sind nach 6 Wochen eine Vielzahl von Mäusen wieder vorhanden. Beim Elefanten soll es 12 Monate dauern, bis ein Elefant gebärt. Beim Menschen sind es normalerweise 9 Monate. Ja, das heißt also, wenn wir einander richten, dann verhindern wir in uns selber das Aufgehen der Saat, sage ich einfach mal so. So, aber was ist richten? Richten ist nicht beurteilen, sondern verurteilen. Ein Richter spricht entweder frei oder er verurteilt, und wenn er verurteilt, dann gibt es eine Strafe. Also ich bin der Meinung, dass ich sogar beurteilen muss, aber nicht verurteilen. Das ist Gottes Sache. Weil ich muss ja wissen, was da zu mir gesagt wird, ob das in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes oder nicht. Wie soll ich dann erkennen, wo ihr Lehre ist und mein Leben verwirren will? Also beurteilen, aber nicht verurteilen, es sei denn, da gibt es Ausnahmen, zum Beispiel der Apostel Paulus mit Barnabas und mit Johannes Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, die waren auf Zypern und dort in einer Stadt. Und da lebte der Statthalter, das heißt der Regent von der römischen Herrschaft, eingesetzt über Zypern, um über Zypern zu regieren, im Auftrag Roms, ja. Und der hatte Interesse, der wollte hören, was der Apostel Paulus, was Barnabas und sein Team zu sagen haben. Und er ließ sie zu sich kommen, und da war ein Zauberer, ein Zauberer, der sprach zu dem Statthalter, und sind auch dann Berater, und die beraten dann natürlich mit dem, was der Teufel vorhat, und verwirren dann die Regenten. So, und Paulus sprach das Evangelium zu dem Statthalter, und der Elimas, der sprach immer dagegen und stand gegen das Wort Gottes. Und dann war es dem Apostel Paulus zu viel, und er sagte: Du, der du dem Wort des Herrn widerstehst, sei eine Zeit lang blind. Das ist richten, oder? Verurteilen, für eine Zeit lang blind. Du stehst dir dem Evangelium entgegen. Du bist blind, also sei blind für eine Zeit. Und der Statthalter war davon so beeindruckt, der wurde dann gläubig an Jesus Und Elimas, der Zauberer, der tappte umher und musste geführt werden. Also es gibt Ausnahmen. Ja? Und wenn man den Mönch Columban betrachtet, der im 6. Jahrhundert in Irland lebte und dann Richtung Schottland zog und auf der Insel Iona sein Quartier baute und dann den schottischen König zum Glauben an Jesus führte und somit dann das ganze Volk, damals hießen die Pikten, zum Glauben brachte, der sprach auch solche Dinge aus, wenn jemand gegen das Evangelium stand und bewirkte, dass das, was Gott vorhatte, zu verhindern. Also es ist auch ein schmaler Grat. Ne? Es ist ein schmaler Grat. Paulus, der gesagt hat, du sollst nicht richten, der hat auch gerichtet und Gott stand zu dem Gericht, dass es geschieht. So, das ist also schon die höhere Glaubensschule. Da bin ich auch fleißig am Lernen. Ich will, dass das Wort Gottes auch diesbezüglich in meinem Herzen aufgeht und dass ich genau weiß, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Also es gibt in der Bibel viele paradoxe Stellen. Ja? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ja paradox. Und da muss man erstmal, nachdem man gläubig geworden ist, an Jesus drüber nachdenken. Bis man erkennt, ja, ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Ich habe ja gar keine Kraft mehr. Ich bin ja tot. Also wenn ich in dieser Haltung bin, ich bin ja tot, dann bin ich schwach, dann habe ich keine Kraft. Und dann kann die Kraft Christi mein Leben bestimmen und durch mich wirksam werden. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Hast du es jetzt kapiert? Ja, solange ich aber in meinem Sinn noch nicht geheiligt bin, das heißt, noch nicht in Übereinstimmung gekommen bin mit dem Wort Gottes in gewissen Bereichen, dann versuche ich aus eigener Kraft gewisse Dinge zu tun und eigene Kraft ist sowieso schwach. Und von daher, je eher ich erkenne, dass ich mit Christus gestorben bin, und dass ich tot bin und dein Tod da überhaupt keine Kraft mehr hat, umso eher ich das erkenne und das im Glauben auch so nehme, umso eher kann die Kraft Gottes mich erfüllen und durch mich wirksam werden. Halleluja. So, also wenn du dich noch schwach fühlst, und ich fühle mich ja oft schwach, ja, dann sagt dir das einerseits, dass du noch in eigener Kraft zu Hause bist, zum größeren Teil, ja, und dass du versuchst, ein guter Christ zu sein. So mancher hat oftmals Kraft Gottes geschmeckt, wie ich. Und dann, damit ich nicht stolz werde, ist das manchmal so, dass ich die ganze Woche über immer mal wieder, also nicht mit Fäusten, aber verprügelt werde, mit dem, was da auf mich zukommt, mit jenem, was da auf mich zukommt, mit Lügen, die auf mich einprasseln. Ja, ich bin im guten Kampf des Glaubens. Und der ist dazu da, dass ich endlich, wie der Apostel Paulus, dahin komme, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich werde schwach gemacht, weil ich immer wieder in eigener Stärke hochkommen will und stolz in der Gefahr bin, stolz zu werden. Also werde ich schwach gemacht, damit ich dann sonntags in Kraft so eine einigermaßen gute Predigt in Kraft euch sagen kann. So, und so steht jeder von uns im guten Kampf des Glaubens. Das Wort Gottes im Herzen, es wird aufgehen und es wird dich und mich dazu bringen, dass wir tun, was das Wort Gottes sagt. Halleluja. Oh, es müsste eigentlich jetzt ein Strahlen von euch ausgehen. Ich muss selber nicht dafür sorgen, dass das Wort Gottes geschieht. Hallo, strahlen, Freude ausstrahlen. Freude ausstrahlen. Meine Güte. Das ist doch super, ne? Oder? Mir kommt gerade wieder in Gedanken. Gott schuf Adam, er formte ihn. Und dann hat er nicht gesagt, nachdem er Lebensodem bekommen hat, zu Adam, so, jetzt gestalte dich mal selber. Jetzt streng dich mal an, so zu leben, wie ich lebe. Nein, der Geist Gottes blies Lebensodem in ihn hinein und Gott selber war sein Geist. Und es war Gott, der ihn lebendig machte. Und es war Gott, der ihn zu seinem Ebenbild machte. Und es war Gott, den Adam widerspiegelte. Das heißt also, Adam hatte nicht in sich selber die Kraft, so zu sein wie Gott. Es war Gott in ihm. Die gute Botschaft ist, als ich und als du gläubig wurdest an Jesus, hat Jesus angefangen, in dir Leben zu wirken, in deiner Seele Leben zu wirken. Und damit wird er auch nicht aufhören. Er wirkt in deine Seele Leben hinein. Er gibt deinem Verstand das Wort Gottes, deinem Verstand in der Seele, dass er durch das Wort Gottes erleuchtet wird. Und wenn dein Verstand durch das Wort Gottes erleuchtet ist und immer mehr erleuchtet wird, dann will dein Wille, was Gott will. Und wenn du tust aufgrund des Wirkens Gottes, dann werden sich auch deine Gefühle entsprechend verändern. Aber du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du selber wirst da nicht hingelangen. Es ist das Wort in dir, das das bewirkt. Wer mich liebt, ruhig dran lassen, wer mich liebt, der hält, der bewahrt mein Wort. Mein Wort bewirkt das, mein Wort gestaltet dich in mein Bild, sagt Jesus. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, mein Wort bewahren. Johannes 1, Vers 1 sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott, dem Vater, und Jesus war Gott. Das sagt das im Grunde. Und warum sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, der wird mein Wort bewahren. Das meint im Grunde, der bewahrt mich in seinem Herzen. Ich bin das Wort. Der bewahrt mich, sagt Jesus, in seinem Herzen. Ich bin das Wort. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Und das Wort ist Geist. Wenn du in der Kraft des Geistes sein willst, dann behalte das Wort in deinem Herzen, denn das Wort ist Jesus. Er ist in Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort, mit dem gesprochenen Wort. Er ist der Geist da drin, Gott ist Geist. Und das Wort ist noch viel mehr. Es ist Wahrheit. Das Wort Gottes ist Weisheit. Das Wort Gottes ist Kraft und Leben, weil es Jesus ist. Und dann steht da, nachdem wir gelesen haben, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben. Hoi, das müssen wir ernst nehmen. Wenn wir sein Wort in unser Herz aufnehmen und es bewahren, dann bezeugen wir damit, dass wir Jesus lieben. Und wer Jesus liebt, den wird der Vater lieben. Der Vater liebt dich, wenn du Jesus liebst. Wenn du Jesus nicht liebst, da kommen wir gleich noch zu im nächsten Vers, dann liebt dich auch der Vater nicht. Aber Gott ist doch Liebe, er liebt doch jeden Menschen. Ja, aber es wird diese Liebe Gottes des Vaters in deinem Leben nicht zur Wirkung gelangen. und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, sagt Jesus, der Vater und ich, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt also, die sind im Wort drin. Und ich habe ja schon öfter mal hier gesagt, wenn wir das Wort betrachten und von dem Wort das W wegnehmen, dann bleibt Ort übrig. Ort. Deutsch ist eine wunderbare Sprache. Ja. Ort. Das Wort ist der Ort, wo der Vater und Jesus drin leben. Ja, das ist sozusagen der Geist, die Information, die Kraft, die bewirkt, dass wir in das Bild Jesu gestaltet werden, durch das Wort. So wie die Kraft in einem Samenkorn ist, dasselbe der gleichen Art hervorzubringen, dass es hervorkommt aus der Saat, dass es wächst und dann Frucht der gleichen Art bringt. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, und wo Gott wohnt, da ist Kraft, da ist Leben, da ist Stärke. Und das soll alles in unsere Seele hineingehen. Weil am Kreuz ist die alte Sündernatur, von der die Motivation zu sündigen in unsere Seele hineingesendet wurde. Diese Natur, dieser Sender, Sündensender, ist gestorben mit Christus am Kreuz. Halleluja. Und seitdem der Glaube an Jesus da ist und der Glaube, dass er der Christus ist, ist Christus in uns geboren worden. Und seitdem sendet Christus in unsere Seele hinein. Es gehen beständig Sendungen des Christus in unsere Seele. Von Christus in uns geht das aus und von außen der Heilige Geist mit dem Wort Gottes. Also wir sind also doppelt gesegnet als Seele. Am Kreuz ist nicht die Seele gestorben und in der Auferstehung ist auch nicht die Seele aus Gott geboren worden. Geist ist in uns geboren worden, ein neuer Sender. Gott selber ist dieser Sender, der seine Sendung in unsere Seele hinein ausstrahlt. Halleluja. Und sind wir empfangsbereit? Wenn nicht so sehr, dann ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes von außen aufnehmen, durch Hören. Und dann wirkt das Wort Gottes von innen, dass unsere Seele in Übereinstimmung kommt mit dem Sender, mit Christus in uns. Jetzt Vers 24. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte oder bewahrt meine Worte nicht. Man könnte auch sagen, jemand, der nicht so einen Hunger hat nach dem Wort Gottes, der hat auch nicht so eine Liebe zu Jesus. Das ist der Umkehrschluss. Ja? Ich will Gottes Wort nur noch in meinem Herzen haben. Ich will, dass das Wort Gottes, da ist nicht nur ein Wort Gottes, da sind viele Wort Gottes, dass die aufgehen und bewirken, wozu sie gesandt worden sind. Also wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, bewahrt meine Worte nicht, hat auch nicht so ein Interesse nach meinem Wort, nimmt mein Wort nicht zu ernst, ist gleichgültig, das Wort gleichgültig ist auch ein wunderbares deutsches Wort, das sagt, dass alles gleichgültig ist. Das Wort vom Teufel ist gleichgültig wie das Wort Gottes, egal welchen Gott wir anbeten. Letztendlich kommt es ja aufs selbe hinaus. Eine Weltreligion wollen wir uns aufbauen, ja. Das sind all jene, die Gott nicht lieben. Jesus hat durch Johannes, der Gemeinde zu Ephesus mitteilen lassen. Ihr seid aus der ersten Liebe gefallen. Und dann steht doch da, euch ist alles gleichgültig geworden. Und wir waren in der antiken Stadt Ephesus, ja, in den Ruinen, die da stehen. Und da wurden viele Götter angebetet. Und wenn man nicht aufpasst, wird man gleichgültig. Ach, es ist doch sowieso alles eins. Was soll ich hier mich groß anstrengen und das Wort Gottes in mir aufnehmen? Ach, Gott ist Liebe, er liebt mich doch und er wird schon alles gut machen für mich. Nein, es ist wichtig, dass wir Gottes Wort in unser Herz aufnehmen und es bewahren. Dann bekunden wir damit, dass wir Jesus lieben. Und wenn wir Jesus lieben, dann liebt uns der Vater. Also wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, bewahrt sie nicht. Und das Wort, welches ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das kommt noch dazu, das ist gar nicht das Wort von Jesus. Jesus ist das Wort, aber letztendlich ist er ja der Sohn des Vaters. Und alles, was aus Jesus hervorkommt, ist vom Vater. Der Sohn sagt, was der Vater sagt. Denn der Sohn ist aus Gott geboren. Bist du Sohn, bist du Kind, bist du als Tochter aus Gott geboren, dann ist das Wort, welches du aufnimmst aus der Bibel, das Wort von Jesus nicht dein Wort, sondern es ist Jesu Wort. Und Jesus sagte, es ist nicht mein Wort, es ist des Vaters Wort. So, und jetzt lasst uns schauen in 1. Johannes, dem Brief, Kapitel 2, Vers 24. In Bezug zu diesen beiden Versen aus Johannes 14, und zwar Vers 23 und 24. Da heißt es, ihr, ich gehöre dazu, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Damit meint er natürlich im Zusammenhang, wenn man das ganze Kapitel liest, damit meint er, natürlich das Wort Gottes, das ihr von Anfang gehört habt. Was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Das meint bewahren, es bleiben, es soll bleiben, es soll in euch bleiben. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und dem Vater bleiben. Das ist die Garantie. Hören, aufnehmen und nicht anstrengen, sich selber göttlich zu geben. Ich kann Gottes Wort nicht leben. Was für ein Bekenntnis. Ich benötige Gottes Wort. Und wenn Gottes Wort in meinem Herzen ist und aufgeht, dann beginnt es, mich zu leben. Es übernimmt mich. Willst du, dass dich Gottes Wort übernimmt? Ja? Der Teufel würde dann sagen, ey, dann bist du ja nicht mehr du selber. Dann bist du ja von Gott besessen. Aber du sollst doch frei sein. Ich will total eins sein mit Jesus und mit dem Vater. Ja, Halleluja, ich bin Gottes Kind. Die sollen in mir bleiben und ich will in ihnen bleiben. Wer in mir bleibt und mein Wort in ihm, der bittet, was er will und es wird geschehen. Was will er dann, wer in Jesus ist und Jesus in ihm als Wort? Dann bete ich entsprechend des Wortes, entsprechend dessen, was das Wort Gottes sagt. Und das wird dann geschehen. Aber wenn sein Wort nicht in mir bleibt und ein anderes Wort sich da Raum verschafft hat, dann bete ich vielleicht irgendwann irgendein Zeug, was gar nicht mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung ist, und dann wird das nicht geschehen. Das nennt man dann seelische Gebete. Geistliche Gebete sind Gebete, die mit dem Wort Gottes und mit seinem Willen in Übereinstimmung gesprochen werden. So werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben, wenn das Wort Gottes in euch bleibend gegenwärtig ist. Halleluja. So. Ja, Heiliger Geist, zeig mir, hilf mir, dass ich die Zeit rast, dass ich das jetzt noch sage, was du uns mitteilen möchtest. So, jetzt einiges, was die Gemeinde betrifft. Wenn das Wort Gottes in uns ist, dann gibt es uns Vorstellungen. Dann gibt es uns göttliche Vorstellungen. Und von daher sollen wir können das nur, was ich jetzt sage, wenn das Wort Gottes im Herzen ist, sollen wir das Wort Gottes sprechen, dass wir auch anderen die Vorstellungen von Gott geben. Wir sollen Gottes Vorstellung weitergeben. Und wenn wir negativ in der Gemeinde reden, dann geben wir die Vorstellung des Teufels zum Besten. So, und von daher ist es so wichtig, dass wir nicht negativ reden. Im ersten Johannesbrief heißt es gleich im ersten Kapitel, dass wir uns nicht mehr nach dem Fleisch betrachten sollen, sondern dass wir im Glauben schon unserem Bruder, unsere Schwester in Christus sehen sollen und wie sie letztendlich sein werden. Natürlich bedarf es da das Wirken des Heiligen Geistes, um die Geschwister schon so zu sehen, wie sie im Geist sind und dann auch in der Seele durch das Wirken des Heiligen Geistes werden. Es bedarf wirklich der Kraft des Geistes, um so zu schauen. Das Wort Gottes hilft, dass wir dahin kommen. Es bewirkt, dass wir dahin kommen. Auf Jesus sehen, also, ist angesagt. Und wenn wir auf Jesus sehen, worauf schauen wir dann? Was haben wir gerade gelernt? Vielleicht wussten wir es schon vorher. Schauen wir auf sein Wort. Ich schaue auf Jesus, wurde mir so oft gesagt. Und wenn ich dann mal getestet habe, wie weit es mit dem Wort Gottes in seinem Herzen oder ihrem Herzen bestellt ist, da kam dann nicht viel hervor und ich wusste Bescheid, die Person schaut nicht auf Jesus. Wer auf Jesus schaut, schaut auf das Wort Gottes, denn Jesus ist das Wort Gottes. Hat das geholfen? Tut das gut? Das tut gut, dass man vielleicht nicht so schnell sagt, ich schaue auf Jesus. Egal, was du mir jetzt sagst, ich schaue auf Jesus. Ja, schaust du auf Jesus, schaust du auf sein Wort, schaust du auf ihn, der das Wort ist. Auf Jesus sehen, nicht auf die negativen Umstände. Das Wort Gottes sagt etwas anderes, als die negativen Umstände es sagen. Was interessieren mich in der Gemeinde hier negative Umstände, wenn ich auf sein Wort schaue? Interessiert mich doch überhaupt nicht. Weil ich bete sein Wort und sein Wort setze ich durch und sein Wort bewirkt, dass die negativen Umstände sich ändern. Sage ich mal ganz kühn, oder? Was interessieren mich die negativen Umstände? Wenn ich auf die negativen Umstände schaue, dann verliere ich die Freude am Herrn. Aber die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich will nicht den Film des Teufels betrachten, den er hier versucht zu drehen oder in anderen Gemeinden Jesu. Wir sind vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Schauspiel. Die ganze Welt ist ein Theater. Und ich möchte ein guter Jesus-Darsteller sein in dieser Welt. Du auch? Und das kann ich nur, wenn ich auf Jesus schaue. Also bitte, wann schaue ich auf Jesus? Wenn ich auf das Wort schaue, dann interessiert mich doch nicht, was an negativ, also interessiert mich schon, aber dann tangiert mich das doch nicht. Dann weiß ich, Jesus, du bist am Werk, dein Wort sagt es, ich schaffe es nicht, das Negative aus der Gemeinde herauszubringen, aber du bist durch dein Wort am Werk, da Veränderung zu bringen. Und die dein Wort in ihrem Herzen bewahren, die werden deine Liebe erfahren. Die werden verändert werden durch das aufgenommene Wort und in mein Bild gestaltet werden. Und dann ändert sich das alles. Also, auf Jesus sehen, meint auf Gottes Wort sehen. Und wenn wir auf Gottes Wort sehen, dann sehen wir nicht auf die negativen Umstände. Auf Jesus sehen ändert das Negative in das Positive Gottes. Ich habe mir noch notiert, verhaftet sein mit den Missständen schafft eine schlechte Stimmung. Je mehr ich das Negative betrachte, nicht nur in der Gemeinde, werde ich mit dem Negativen verhaftet. Verklebt. Ja, verhaftet sein meint, man kommt ins Gefängnis. das wollen wir ja nicht. Ja, wir schauen nicht auf die Missstände. Also, allein weil ich hier in der Gemeinde bin, gibt es Missstände. Wie ist das mit dir? Kannst du das von dir auch sagen? Ja, also wir sollen uns nicht mehr nach dem Fleisch betrachten, sondern nach dem Geist. Und wenn wir auf die Missstände schauen, dann werden wir damit verhaftet und fangen wir negativ an zu reden. Und dann kommt unsere Verstandesweisheit und die weiß dann schon die Auswege, wie wir da wieder herauskommen. Und das macht das Ganze dann nur noch schlimmer. Wir sollen das Wort Gottes dagegen proklamieren. Das, was Gott sagt. Und Gottes Wort ist mächtig. Es ist stärker, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes ist genauso stark, wie Gott stark ist. Nimm das mit. Das Wort Gottes ist genauso stark, wie Gott stark ist. Warum? Weil das Wort Gottes Jesus ist. Und Jesus ist Gott, der Sohn. Und Gott, der Sohn, ist genauso stark, wie der Vater ist. Der Vater hat durch den Sohn Himmel und Erde geschaffen. Mit dem Heiligen Geist zusammen, der es in die Wirklichkeit, in die sichtbare Wirklichkeit gestaltet hat. Verhaftet sein mit den Worten Jesu bewirkt eine gute Stimmung. Ich möchte in dem Gefängnis der Freiheit Gottes sein. Oh, was sagst du denn da? Ich möchte mit der Freiheit Gottes verhaftet sein. Ich möchte, das heißt so nichts anderes, ich will total, ganz und gar in der Freiheit Gottes sein. Und der Teufel sagt, ja, dann bist du ja im Gefängnis, dann bist du ja nicht wirklich frei. Du kannst ja nicht mehr machen, was du willst. Wie, was ich will? Bin ich nicht mit Christus am Kreuz gestorben? Habe ich überhaupt noch einen eigenen Willen? Abgegeben, mit Christus gestorben. Jubel. Ja, was erzählt er denn da? Ich muss mich doch entscheiden können für Jesus. Ja, das habe ich doch schon Und jetzt bin ich eine neue Schöpfung und die neue Schöpfung in mir, die will nichts anderes als das, was Gott will. Was interessiert mich, was, also ich spreche jetzt aus dem Geist, was interessiert mich, Geist, was meine Seele will? Meine Seele hat zu tun, was ich will. Wer im Geist lebt, der wird die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Wenn ich im Geist lebe, dann lebe ich aus Christus. Und Christus in mir ist total in Gemeinschaft mit dem Wort. Christus in mir ist eins mit dem Wort Gottes. Was sagt David im Psalm 103, um das veranschaulich zu machen? Gleich die ersten Verse. Er sagt zu seiner Seele: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Hey, hat er sich von der Seele bestimmen lassen? Von seinen Empfindungen, von seinen Launen, von komischen Gedanken? Nein, er hat regiert über seine Seele. Wer im Geist lebt, regiert seine Seele. Die Seele ist die Braut. Und so ist es auch in einer Ehe. Ja. Das ist von Gott so gegeben. Der Mann ist das Haupt der Frau. Natürlich komme ich jetzt nicht, Frau, du tust total, was ich sage. So komme ich ihr nicht. Ich liebe sie ja und sie braucht die Hinweise und sie gibt mir, weil sie mich ehrt, auch Hinweise, wenn ich verkehrt drauf bin, weil sie möchte nicht, dass ich in Unehre gerate. Also sagt sie mir, wo ich dabei bin, abzudriften. Und Karin ist geliebt, also komme ich mit der Liebe Jesu zu ihr und sage ihr: Hör auf zu meckern. Und sie sagt mir: Gib dich diesen depressiven Gedanken nicht hin. Ja, also versteht ihr? Wir bauen uns gegenseitig auf. Wir ziehen uns gegenseitig raus aus Negativen. Und das ist die rechte Erziehung. Nicht, dass ich dabei bin, so herzustellen, wie ich sie gerne haben will. Diese Erziehung ist da nicht mit gemeint. Oder Karin, dass sie versucht, mich nach ihrem Bild zu gestalten. Diese Erziehung ist nicht gemeint. Wir ziehen uns gegenseitig aus dem Negativen raus. Er zieht. Deutsch ist doch wunderbar, ne? Erziehen. Er zieht. Er zieht. Okay, das war ein Nebenschauplatz. Eigentlich nicht jetzt. So, verhaftet sein mit den Worten Jesu bewirkt eine gute Stimmung. Verhaftet sein meint gefangen sein. Paulus hat doch gesagt, ich bin ein gefangener Christi. Ja, ich will in ihm gefangen sein. Ein Gefangener kann nicht ausbrechen. Ich will nicht ausbrechen aus Christus. Halte mich gefangen in dir. Halleluja. Jubel. Möchtest du gefangen gehalten werden in Christus? Möchtest du über deine Seele regieren? Dann leb aus Christus. Denn sag deiner Seele, was sie denken soll, was sie tun soll und was sie lassen soll und was sie nicht denken soll. So, dann ein weiteres. Keine negativen Visionen aussprechen, das bringt Verdruss. Negative Visionen sind vom Teufel. Also ich könnte hier negative Dinge uns mitteilen, was die Gemeinde betrifft, und das würde eine schlechte Vision geben und Verdruss. Ach, in so einer Gemeinde bin ich. Oh. Das ist also, hier möchte ich nicht mehr sein. Ich kriege immer schlechte Laune, wenn ich hier bin. Kopfschmerzen. Was soll das werden? Oh, ich mache mich vom Acker. Es wird Zeit, dass ich hier rausgehe. Also negative Visionen bewirken eine negative Haltung. Keine negativen Visionen aussprechen, das bringt Verdruss. Sprich die Worte Gottes und du erhältst gute Visionen, die dich beleben und dir Freude geben. Die Vision Gottes mitteilen, das hat er hier vor. Aber jetzt ist noch hier das Negative. Wow, das Negative ist da. Warum soll ich das Negative mitteilen? Ich meine, manchmal ist es angesagt, jemanden aus etwas herauszuziehen, wie ich das eben gerade mit Karin zusammen demonstriert habe. Ja, wenn jemand dabei ist, abzudriften und in Ehebruch zum Beispiel zu geraten, dann ist es wichtig, dass ich ihn möglichst festhalte, dass er da nicht hineingerät und die Ehe kaputt macht. Und was für ein Leid ist in Deutschland entstanden? Ja, jetzt möchte ich aber nicht die Vision des Leides in Deutschland geben. Das geben die Nachrichten im Fernsehen schon genug bekannt. Aber wie viele Kinder dadurch auch mit kaputt gegangen sind. Und wenn ein Mann die Frau betrogen hat und die Frau hat da dran zu knabbern, nicht nur ein Jahr, 10 Jahre, grämt sich, das Leben ist kaputt, vorbei. Ist das nicht schrecklich? Also ich denke, in dieser Richtung darf man schon mal sprechen. Ey, bleib bei deiner Frau. Frau, bleib bei deinem Mann. Das gibt nur unnötig Schmerzen und belastet lange Zeit das Leben. So, oder nimm keine Drogen. Sauf nicht übermäßig. Okay, ein Glas Wein, ja, hat Paulus auch zu Timotheus gesagt, trink doch ab und zu mal ein Glas Wein, ja, wegen deinem Magen. Nur eine Geistesfrucht ist auch Maß halten können. Maß halten können, ja, das richtige Maß finden. Okay, was habe ich mir noch notiert? Schauen wir auf die Mängel, werden wir in Mängel bleiben. Ich meine, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, der Feind versucht einen beständig Mangel vor Augen zu malen. Mangel an dem, Mangel an jenem. Guck, die Gemeinde hat Mangel. Und was hat das bei mir immer ausgelöst? Mangel. Und was ich betrachte, das nimmt mein Leben ein. Oder mit anderen Worten, das macht mein Leben kaputt. Oder besser ausgedrückt, wenn ich Jesus betrachte, dann wird mein Leben heil. Das, was ich betrachte, das beeinflusst mein Leben und es färbt ab. Alles färbt ab. Jesus färbt ab. Ich möchte ganz nah an Jesus sein, weil es soll abfärben. Ich möchte so sein, wie er ist. Du auch? Was machst du also? Nimmst sein Wort auf und bewahrst es in deinem Herzen. Das Wort wird deine Seele einnehmen und wird deine Seele entsprechend des Wortes kleiden. Also schauen wir auf die Mängel, werden wir in Mangel bleiben. Und dagegen zu halten ist das Wort Gottes. Das sollen wir proklamieren. Und in Philipper 4, Vers 19 heißt es, um als Beispiel das zu sagen, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und wenn Mangelbewusstsein zu mir kam, habe ich dieses Wort im Gebet zitiert. Lasst es uns doch mal zusammen sagen. Jetzt, 1, 2, 3. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So, und jetzt auf dich selber bezogen, dass wir es nochmal bekennen. Mein Gott aber wird all meinen Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In Herrlichkeit in Christus Jesus. In Herrlichkeit in Christus Jesus. Das heißt also über die Maßen, überschwänglich. Unser Gott wird ja auch mit El Shaddai benannt. Und El Shaddai meint mehr als genug. Überfluss. Überfluss. Und wir müssen dieses Wort in unserem Herzen behalten. Dann kann der Heilige Geist, wenn der Teufel uns Mangel vor Augen stellen will, uns dieses Wort ins Bewusstsein geben und dann zitieren wir das und dann ist das die Waffe gegen den Mangel, die der Teufel in unserem Leben bewirken will. Mein Gott aber wird all mein Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit Jesu Christi. Ja, es muss dann nicht unbedingt genau nach der Lutherbibel zitiert werden. Wichtig ist, dass der Sinn stimmt. Okay? Halleluja, Jesus, du hilfst mir, du beseitigst den Mangel, kann man sagen. Du bist reich und aufgrund deines Reichtums und aus deinem Reichtum gibst du mir, sodass ich in Herrlichkeit in dir, Christus Jesus, erscheine. Ich denke, das ist auch der Sinn dieses Wortes. Ja, es ist wichtig, dass wir den Sinn im Herzen haben. Und dann können wir diesen Sinn auch mit anderen Worten sprechen. Und können ihn noch ausmalen. Ja, und wenn das so ist, dann strahlen wir vor Freude. Dann haben wir Freude aus Jesus. Wir müssen immer wissen, es ist ein Kampf. Und der Teufel versucht, den Mangel so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Aber wir lassen nicht nach. Wir bekennen immer wieder dieses Wort. Es gibt auch noch andere Worte in der Bibel, die das Gleiche bezeugen und kämpfen somit mit dem Schwert des Geistes gegen das Schwert des Teufels, welches Lüge ist. Und das Schwert des Geistes ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Das ist Gott, der das sagt und der Apostel Paulus hat das zitiert. Oh, ich habe Mangel und es war schon immer so. Und jetzt fängt das wieder an mit diesem Mangel. Ja, wer zurückschaut, ist für den Reichtum, ich sage mal nicht für das Reich Gottes, sondern für den Reichtum Gottes nicht fähig, ihn zu nehmen. Reich Gottes, ja. Gott ist reich. Wenn ich aber zurückschaue und dahin schaue, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, dann wird die Vergangenheit in mir negativen Glauben erzeugen. Also schaut nicht zurück auf das, was ihr in der Vergangenheit erlebt habt, weil dann fängt man zu denken, das wird mir wieder begegnen. Und dann begegnet es einem auch wieder. Und dann sagt man, ja, habe ich es doch gewusst. Und dann geht es ein noch schlechter. Nein, wir sollen auf Gottes Wort schauen und Gottes Wort sagt, mein Gott aber wird all meinem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das, was mir in der Vergangenheit begegnet ist, Mangel, wird mir jetzt nicht wieder begegnen, weil mein Gott mir hilft mit seinem Segen, dass ich keinen Mangel mehr habe. Hallo. Das ist das Wort Gottes und es wirkt. es bringt hervor, was es ausgesagt hat. Und wenn wir das zitieren, dann geben wir, vielleicht denken wir nicht daran, müssen wir auch nicht immer dran denken, den Engeln den Auftrag, dass sie anfangen und fortfahren, bis es vollendet ist, dass mein Mangel beseitigt wird, dass der Segen Gottes, den ich benötige, zu mir kommt. Die Engel hören auf Gottes Wort. Die Engel tun nach dem Wort Gottes. Aber wir sollen es bekennen. Und wenn wir es bekennen, dann bekunden wir den Willen Gottes und die Engel tun den Willen Gottes. Und wir sollen nicht darauf achten, was andere Negatives über uns reden. Wir sollen darauf achten, was Gott über unser Leben in Christus Jesus sagt. Was interessiert mich denn, was du über mich Negatives sagst? Interessiert mich doch gar nicht. Wird mich doch auch gar nicht tangieren, wird mein Leben doch überhaupt nicht beeinflussen. Deine negative Rede kommt doch zu dir zurück und bewirkt das, was du über mich Negatives geredet hast, bei dir. Ich habe doch Interesse daran, was Gott über mein Leben sagt. Ich will doch erleben, was Gott über mein Leben sagt. Und je mehr ich das kapiere, umso stärker wird mein Schutzwall, mein Energiefeld Gottes um mich herum, dass negative Worte gar nicht zu mir durchdringen können, Flüche überhaupt nicht zu mir durchdringen können, Worte, die mich verzaubern sollen, gar nicht zu mir durchdringen können. Der Schutzwall ist da. Hexerei, die gegen mich getrieben wird, Voodoo, kann mich nicht erreichen, weil der Schutzschirm da ist. Und mein Schutzschirm ist das Wort Gottes, ist Jesus selber. Und dieser Schutzschirm wird umso stärker, je mehr ich Gottes Wort in meinem Herzen trage, weil Gott wohnt in seinem Wort. Und wer mich angreift, der greift Gottes Wort in mir an. Und in Gottes Wort ist Gott selber. Also greift Gott an. Das prallt ab. Halleluja. Oder meint ihr, irgendeine negative Rede würde Gott schaden? Nö, ne? Und wenn ich in ihm bin, dann schadet mir doch keine negative Rede. Wenn die ganze Welt negativ gegen mich redet. Mein Gott bewirkt, weil ich ihn lieb habe, weil ich sein Wort in meinem Herzen haben will und behalten will, wirkt, dass all das Böse, was gegen mich gerichtet ist, für mich zum Besten mitwirkt. So sagt es der Apostel Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 28. Es wirkt doch zum Besten für mich mit. Also reg dich doch nicht auf, wenn jemand in der Gemeinde schlecht über dich spricht. Es wirkt doch zum Besten für dich mit. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Reinhard Bonk hat das gesagt, all das Negative, was über mich gesprochen wird, das ist Mist und auf dem Misthaufen, das ist Dung und da wachsen die, das dient dann mit dazu, dass es mir mithilft, Menschen für Jesus zu gewinnen. Es wirkt doch zum Besten für dich mit. Und es heißt auch, und ich weiß nicht, ob es in der Bibel steht, viel Feind, viel Ehr. Das heißt aber nicht, dass ich euch jetzt alle zu meinen Feinden mache, damit ich viel Ehre habe. Das wollte ich damit nicht ausdrücken. Ihr versteht mich, ne? Ja. Wir als Gemeinde sind... als wir richtig mit dem Heiligen Geist begannen, mit ihm zu gehen in den 90er Jahren, sind wir nicht von der Welt angegriffen worden. Wir sind von Christen angegriffen worden. Christen standen gegen uns. Gemeinden standen gegen uns. Und das tat uns gut, dass sie gegen uns standen. Was? Was sagst du denn da jetzt wieder? Ja, das tat uns gut. Die Gemeinden um uns herum haben einen großen Zaun um uns herum gezogen. Ihr habt bestimmt schon mal im Wald eine Schonung gesehen, ne? Wir waren junge Pflanzen. Und so kamen die religiösen Geister nicht an uns heran, weil die Gemeinden haben den Zaun um uns herum gezogen und haben den Gemeinden gesagt, mit denen sollt ihr nichts zu tun haben. Und so konnten wir dann wachsen und tun, was der Geist Gottes uns aufgetragen hat zu tun. Es war positiv für uns. Es hat uns mit zum Besten mitgedient. Das versteht nicht jeder, aber irgendwann kommt man dahinter, ne? Also, nicht darauf achten, was andere Negatives über uns reden. Wir sollen darauf achten, was Gott über unser Leben in Christus Jesus sagt. So, und dann verteilt eure negativen Eindrücke nicht unter den Geschwistern. Tut ihr das, dann bewirkt es Unzufriedenheit. Es bewirkt Unzufriedenheit. Natürlich gibt es Zeiten, wo man mal ganz klar sagen muss, was Sache ist. Ja, zur Corona-Zeit. Ja, da mussten wir, Karin und ich und andere mit uns, mussten ganz klar Position nehmen und sagen, diese Krankheit ist hervorgebracht worden, damit die Menschen geimpft werden sollen. Mit was auch immer, was da drin ist. Das war das Ding. So, und das haben wir bekundet. Und das war natürlich für ein Drittel der Gemeinde war das extrem negativ, dass wir so gedacht haben. Die wollten sich doch schön impfen lassen und der Obrigkeit untertan sein. Aber wir haben gestanden und dann haben die uns verlassen. Und danach saß hier vom Sichtbaren nicht so gut aus, es waren nicht mehr so viele da. Aber von der Stimmung in der Gemeinde war es freier geworden. Und ich konnte wieder anfangen, frei zu predigen, weil vorher war das so, ich wusste, der denkt so, die denkt so. Wenn ich das jetzt sage, dann habe ich die Person gegen mich. Wenn ich das sage, dann habe ich die andere Person gegen mich. Und ich weiß, die stehen gegen diese Wahrheit. Und dann wusste ich nicht während des Predigen, ob ich es sagen sollte. Und dann habe ich es gesagt. Und dann habe ich negative Stimmung abgekriegt. Und die negative Stimmung, die ich abgekriegt habe, bewirkte wieder, dass ich schlechter predigen konnte, dass der Predigerfluss durcheinander gebracht wurde in mir. Das war dann negative Ausstrahlung gegen mich, ne? Und das hat natürlich auch Wirkung auf mich gehabt. Und danach war ich frei und konnte wieder einfach das sagen, was der Geist Gottes mir gab, was ich sagen sollte. Also es hat immer zwei Seiten. So wie der Apostel Paulus gegen den Elimas auf Zypern entsprechend angehen musste, damit der Statthalter zum Glauben an Jesus kommt. So ist es auch manchmal in der Gemeinde, dass man Position einnehmen muss und sagen muss, da können wir nicht mitgehen. Jesus hat keine Maske getragen, also tragen wir auch keine. Jesus hat seine Jünger angehaucht, also hauchen wir auch uns gegenseitig an, was wir natürlich nicht bewusst getan haben, aber wir haben uns in den Arm genommen. Weil in Christus kommt aus mir keine Krankheit hervor. Aber das ist eine Glaubenssache. Ja. Okay. So, was habe ich hier noch? Also, negative Eindrücke nicht den Geschwistern weitergeben. Das bringt Unzufriedenheit hervor. Sagt es Jesus, der gibt euch durch den Heiligen Geist den rechten Eindruck und macht eure Herzen froh. Ladet das bei ihm ab. Sagt es ihm, er weiß es doch. Es ist wichtig, bei ihm das abzugeben und dann mit dem Bewusstsein zu sprechen, Herr, du bewirkst, dass das Negative, was ich gesehen habe, dass das, diese schlechten Umstände, dass die aus der Gemeinde verschwinden. Bitte verlangt es doch nicht von mir in jedem Fall, dass ich Kleinigkeiten, dass ich kleine negative Umstände, dass ich die angehe. Es reicht ja schon, wenn ich die Großen, wie damals während der Corona-Zeit, wenn ich dagegen angehe. Ja, und wir müssen auch gut da drin werden, so manches kleines Ding mal zu übersehen. Unsere Ehe funktioniert seitdem wunderbar, seitdem ich nicht mehr so auf die kleinen Vergehen schaue oder ihr die mitteile. Versteht ihr? Wozu? Das schaffe ich sowieso nicht. Ich habe es ja probiert, dass sie dies, das oder jenes nicht mehr so macht. Das schaffe ich gar nicht. Also wer verheiratet ist, weiß, wovon ich spreche. Und so soll das auch in der Gemeinde sein. Ey, der Heilige Geist, dem sollen wir vertrauen, dass er an jedem, in jedem ist und arbeitet und in das Bild Jesu gestaltet. Also mir wird es schlecht gehen, wenn ich, Mann, ich sehe euch ja, ne? Ich habe euch auch ein bisschen kennengelernt. Und wenn ich jeden kleinen Fehltritt, wenn ich gleich zu euch kommen würde, dann würdet ihr irgendwann sagen, der hat sie nicht mehr alle. In der Bibel steht, sei nicht allzu gerecht, damit du nicht vor der Zeit oder damit du nicht verdirbst. Aber sei auch nicht allzu gottlos, damit du nicht in der Sünde fällst, mit meinen Worten. Ne? Damit du dich nicht zugrunde richtest. Ja? Okay. So. Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Zur Corona-Zeit wurde gesagt, die Grippe ist weg, weil an dieser Stelle ist Corona gekommen. Ne? Versteht ihr? Mit der Stimmung, auch wir wünschen uns die Grippe zurück, weil dann würde Corona nicht an dieser Stelle im Garten wachsen. Wenn diese Pflanze rausgezogen wird, dann kommt eine andere dahin. Also, wir haben Grippe bekämpft und haben gegen Grippe geimpft. Und jetzt ist an die Stelle von Grippe ist jetzt Corona da gekommen und an dieser Stelle gewachsen im Garten, im menschlichen Körpergarten. Ja, sowas habe ich mir anhören müssen. Aber da steckt auch was, da steckt was Wahres drin, übertragen auf unseren Glauben. Wenn wir im Geist wandeln, also was heißt im Geist wandeln? Wenn wir unsere Seele aus dem Geist heraus beherrschen und der Seele sagen, was sie zu tun hat, und dann tut sie das, dann wandeln wir im Geist. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wenn ich dann lobe, in dem Moment kann ich nicht fluchen oder schlecht reden. Ja, also an der Stelle der schlechten Rede wächst da der Gotteslob. Also Wandel im Geist ist nichts anderes als der Seele zu sagen, was sie zu tun hat und was sie zu lassen hat. Das heißt also, du beginnst mit dem Herrschen in Christus über deine Seele zu bestimmen. Ey Seele, du faules Stück, du hörst wieder auf deinen Körper. Seele, Nimm deinen Körper in den Griff und komm in den Gottesdienst. Höre dem Wort Gottes zu, damit du stark wirst in der Macht der Stärke Gottes. Aber es ist doch so schön im Bett. Ja, ich habe angefangen vor Zeiten schon, Heiliger Geist, willst du, dass ich jetzt aufstehe? Nee, sei noch einen Moment, bete noch einen Moment. Aber oft hat er gesagt, jetzt aufstehen. Und dann bin ich aufgestanden. Und wenn die Seele dagegen war, dann habe ich ihr gesagt, du hast zu hören und den Körper jetzt in den Griff zu nehmen und aufzustehen. Versteht ihr? Ma, du bist in Christus, bist du der Herr über deine Seele. Du wolltest doch schon immer mal herrschen. Also herrsch über deine Seele. Und du Seele, du wolltest doch immer schon mal herrschen. Herrsche über deinen Körper. Sag ihm, was er zu tun hat und was er zu lassen hat. Aber wir fangen einfach mal an, ne? Wandelt im Geist, so werdet ihr die Begehren des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist eine Begierde, wenn man sich aufs Sofa legen will. Ich bin begierig, jetzt da zu liegen. Und ich sage, manchmal ist es ja wirklich angesagt, sich auszuruhen und sich zu erholen. Aber das kann ausarten. So lasst uns auch im Geist wandeln, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Oh, jetzt sollte eigentlich meine Predigt erst beginnen. Also, der Rest dieses Verses, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Also, ich will Ehre von dir. König Saul, der wollte Ehre von Menschen. Und der hat nicht nach der Ehre Gottes gefragt. Und dann hat er seine Königsherrschaft verloren. Also nicht nach eitler Ehre trachten, dann verliert man die Ehre Gottes. Und einander nicht herausfordern. Wenn man gerade gläubig geworden ist an Christus, sagt man den anderen, was man alles Wunderbares erkannt hat. Und dann fordert man den anderen heraus und der ist dann genervt und alles schon erlebt. Ja? Ich habe ein Haus, ich habe ein Boot, ich habe, das habe ich, so bin ich, ja? Ich identifiziere mich damit. Da fordert man den anderen heraus und der sagt, ich habe das, das und jenes. Und wie, der hat ein bisschen mehr als ich, ich muss noch mehr ran, um den zu übertrumpfen. Nicht einander herausfordern. Und herausfordern bringt Beneiden. Also fordert euch nicht einander heraus. Und wenn ihr das nicht tut, dann wird auch kein Neid aufkommen. So, eine wichtige Stelle habe ich noch. Die muss ab und zu immer mal wieder uns vor Augen geführt werden. Und die steht in Kolosser Kapitel 3. Vers 23, Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Was du hier in der Gemeinde tust, tu es für Jesus und nicht für mich. Von mir kann es sein, dass du von mir noch nicht mal einen Dank dafür kriegst. Aber ich will Dank sagen. Das ist nicht so, dass ich das nicht will. Aber tu es nicht für mich oder auch nicht für Karin. In der Vergangenheit haben Leute sich richtig rangehalten haben, getan und haben was von uns erwartet. Wann bringen Karin und mich in eine höhere Position in der Gemeinde? Und dann haben wir das nicht gemacht und dann waren wir die, ne? Und dann irgendwann waren sie weg. Bitte, das ist das Wort Gottes. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Weil mir wird dann auch unangenehm, wenn du etwas tust in der Gemeinde und hab dann die Stimmung, wie kann ich jetzt der Person danken? Und nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte entlastet mich. Ich will ja danken. Aber macht es nicht für mich. Macht es für Jesus. Er wird dir vergelten. Kann sein, dass er mich beauftragt, dir das zu vergelten. Aber wenn er es nicht macht, er vergilt dir letztendlich. Er vergilt mir. Und was haltet ihr von diesem Wort? Findet ihr das gut? Weil, wenn ihr etwas für mich tut, vielleicht erwartet ihr etwas von mir, was ich gar nicht erfüllen kann. Ne? Und wenn jemand aufs Herz gelegt bekommt, Karin und mir bei uns zu Hause uns zu helfen, kann ja mal sein, bitte, dann tut das auch für Jesus. Weil ich habe vielen gesagt, bitte, wo ich das Empfinden hatte, helft mir nicht, weil es kann sein, wenn ihr Hilfe benötigt und ich habe gerade einen anderen Auftrag von Jesus, dass ich euch nicht wiederhelfen kann und dann seid ihr mir gegenüber in schlechter Stimmung. Und dann heißt es irgendwann, ich habe ihm geholfen und er konnte mir noch nicht mal in dieser Kleinigkeit zur Seite stehen und mir helfen. Habe ich alles schon erlebt. Und seitdem bin ich vorsichtig geworden. Ne? Gut, und von daher sage ich es, wenn jemand es aufs Herz gelegt bekommt, uns mal privat zu helfen, bitte erwartet nichts von uns zurück. Oh, betretenes Schweigen. Nein, 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 nein. Okay, es ist nach halb. Halleluja. Vater, ich höre jetzt auf. Ja, wir haben einiges gehört und bitte wirke, dass wir es richtig in uns aufgenommen haben. Ich bitte um Hilfe. Du bist der Lehrer in jedem von uns. Ich gebe nur Informationen weiter. Ich spreche das Wort Gottes, aber wenn du es in uns nicht offenbarst, was das beinhaltet, ja, dann werden wir das nicht verstehen und auch nicht tun. Wir wollen dein Wort behalten. Wir wollen damit bekunden, dass wir dich lieben. Dein Wort soll in unserem Herzen aufgehen und bewirken, wozu du es gesandt hast. Wollen wir das? Amen. Amen.